Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute wieder einen tollen neuen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Matthias Klagge. Hallo.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sie sind Anwalt, Rechtsanwalt in der Kanzlei Tigges Rechtsanwälte. Und wir haben heute uns ein Thema vorgenommen, was ich sehr, sehr spannend finde und was vor allen Dingen auch viele unserer Hörerinnen und Hörer betrifft. Es geht um das Thema Behavior-Based Safety-Konzepte. Und was das natürlich auch, ich sag mal, für Konsequenzen für den Arbeitgeber haben kann und wo vielleicht auch Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers gewahrt werden dürfen. Bevor wir da einsteigen, vielleicht einfach ganz kurz einmal, wie sind Sie denn zum Thema Arbeitsrecht gekommen?
Ja, das war tatsächlich ein langer Weg. Also klar, Studium und so weiter. Nein, ich bin ursprünglich war ich im Studium und auch kurz danach auf das Strafrecht ausgerichtet, auf das klassische Strafrecht, und war zuerst Strafverteidiger und dann auch eine Zeit lang Staatsanwalt, bin aber freiwillig aus dem Staatsdienst wieder ausgeschieden, weil ja mir das nicht gefallen hat, Leute anzuklagen und in der Behörde zu arbeiten. Bin dann wieder zurück in den Anwaltsberuf und dann hat sich aber mein Tätigkeitsschwerpunkt so ein bisschen verlagert. Das heißt, ich bin dann über das Arbeitsstrafrecht gekommen und dann auch ins Arbeitsrecht hinein. Und dann war natürlich so diese Schnittstelle zwischen den beiden Themen mit der Arbeitssicherheit eigentlich ziemlich naheliegend. Und mache das jetzt seit ungefähr 15 Jahren und habe da großen Spaß dran.
Ist das, macht das mehr Spaß als Strafrecht? Und wenn ja, warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also was mich oder grundsätzlich, warum ich Jura studiert habe, was ich an interessant finde, ist die Frage, was ist rechtlich verboten, aber was ist moralisch noch vertretbar und tatsächlich auch erlaubt? Und das gibt es halt im Strafrecht natürlich in sehr, sehr vielen Bereichen. Und das ist dann klar, im Arbeitsstrafrecht natürlich auch. Und das haben wir in der Arbeitssicherheit aber auch, wo es darum geht, man kann sozusagen Dinge entweder ganz strikt ahnden oder kann sagen, okay, wir setzen mehr auf Eigenverantwortung, hier müssen wir eine rote Linie ziehen, und wir haben auch immer eine Abwägung von Interessen natürlich zwischen den betrieblichen Interessen des Arbeitgebers und den Arbeitnehmerinteressen, also insbesondere dem Persönlichkeitsrecht, das Sie ja gerade schon angesprochen haben. Und diese Grenze auszuloten, finde ich extrem spannend, und das ist eigentlich in beiden Bereichen gegeben.
Ja, das stimmt. Ja, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Also was ist verboten, aber was ist moralisch vertretbar? Ja, das stimmt. Sie haben im Sicherheitsingenieur nämlich einen tollen Artikel geschrieben, über den ich dann auf Sie aufmerksam geworden bin. Und zwar über das Thema Behavior-Based Safety-Konzepte. Und zwar der Behavior-Based Safety wird ja in den meisten Unternehmen so gelebt, dass irgendeine Art der Beobachtung stattfindet. Entweder eine visuelle Beobachtung unter Kollegen oder Führungskräfte beobachten Mitarbeiter, oder auch Mitarbeiter beobachten sich untereinander. Und jetzt haben Sie im Artikel eben auch, oder den Artikel dem Thema gewidmet, inwieweit ist das denn überhaupt rechtlich erlaubt oder eben auch einschränkend bezogen auf die Persönlichkeitsrechte? Vielleicht können Sie da mal so einen Umfang geben. In welchem Umfang ist das denn grundsätzlich erstmal möglich? Ich weiß, es gibt auch andere Länder, wo mit Kameras überwacht wird, wo einfach der ganze Bereich, alle Arbeitsplätze mit Kameras überwacht werden. Wie ist das in Deutschland? Was ist hier erlaubt? Was ist verboten?
Ja, also da kommt erstmal die typische Juristenantwort, das kommt drauf an. Es gibt so ein paar Grenzen, die sind ganz klar gesetzt, aber vom Grundsatz her ist das ganze Arbeitsrecht darauf ausgerichtet, auch das Arbeitssicherheitsrecht, betriebliche Interessen abwägen mit den Interessen des Arbeitnehmers, also mit dem Persönlichkeitsrecht. Und natürlich hat jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin auch Anspruch, dass ihr persönlich oder sein Persönlichkeitsrecht geschützt wird, auch während der Arbeit und auch im Arbeitsverhältnis. Also nur weil ich bei irgendjemandem in Lohn und Brot stehe, heißt das nicht automatisch, dass ich auf meine Persönlichkeitsrechte verzichten muss. Die sind natürlich abzuwägen mit den betrieblichen Interessen. Der Arbeitgeber hat die Verpflichtung, den Gesundheitsschutz seiner Arbeitnehmer zu gewähren. Und dazu gehört natürlich auch, Verstöße gegen die Arbeitssicherheit zu ahnden. Und wir sind hier auch im Bereich des Datenschutzes, weil in dem Moment, wo irgendeine personenbezogene Information festgehalten wird in einem Vermerk, was jemand anlässlich einer Begehung zum Beispiel oder auch in der Personalakte oder wo auch immer, sind wir im Datenschutz. Und das heißt, wir haben eigentlich immer die Frage, rechtfertigt der Gesundheitsschutz diese Maßnahme, die der Arbeitgeber ergreift, um die Arbeitssicherheit oder um die Gesundheit seiner Leute zu schützen? Antwort genug oder soll ich noch?
Ja, was ist eine ausreichende Rechtfertigung?
Was ist eine ausreichende Rechtfertigung? Okay,
das also ist das jetzt zum Beispiel auch vielleicht davon abhängig, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, wo viele Arbeitsunfälle stattfinden, ist das dann gerechtfertigt, dass ich mehr überwache als in einem Unternehmen, wo wenig Arbeitsunfälle stattfinden?
Also natürlich muss man immer im Einzelfall betrachten. Also das ist diese berühmte Abwägung und die Verhältnismäßigkeit der Mittel, die eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, wenn es eine gefahrgeneigte Tätigkeit ist, dann sind die Überwachungsmöglichkeiten natürlich umso höher. Wenn dazu kommt, dass es schon gleichartige Palette oder Fälle gegeben hat, ne? Also wo Arbeitsunfälle möglicherweise immer wieder an der gleichen Stelle auftreten. Und man sagt, wir müssen jetzt sozusagen die Mittel verschärfen, damit wir zukünftig sicher sind, dann rechtfertigt das natürlich auch wiederum eine etwas größere Überwachung. Das Bundesarbeitsgericht setzt da die Grenze, wo eine Totalüberwachung der Arbeitnehmer stattfindet, also dass man sozusagen die ganze Zeit unter Beobachtung steht. Und es ist dann immer auch schwierig, wenn die Überwachung vielleicht vornehmlich der Arbeitssicherheit oder anderen Punkten dienen soll, aber es eigentlich darum geht, das Leistungsverhalten der Mitarbeiter zu bewerten. Dann haben wir eigentlich einen fremden Zweck, der gar nicht so sehr dem Gesundheitsschutz dient, und dann hat der Arbeitgeber in der Regel schlechte Karten.
Ja. Ist denn der Begriff der Beobachtung oder der Überwachung, ist der definiert oder bezieht er sich auf eine Beobachtung durch andere Mitarbeiter oder eben auch die Führungskraft? Da gilt grundsätzlich auch die Möglichkeit, dass ich beispielsweise jetzt Verhalten mit Videokameras oder anderen Möglichkeiten überwachen kann, darf.
Also klar, es kommt darauf an, die Art und Weise der Überwachung spielt eine Rolle. Also erstens, die Beobachtung als solche ist jetzt erstmal relativ neutral rechtlich. Denn natürlich, wenn ich mehrere Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen an einer Arbeitsstelle habe, dann sehen die sich die ganze Zeit und arbeiten zusammen und man weiß, was der andere macht. Also das kann man nicht verbieten. In dem Moment, wo es aber darum geht, dass jetzt beispielsweise ein Mitarbeiter angesetzt wird, auf den anderen aufzupassen und 24/7 hinter ihm herzulaufen und alles zu notieren, was er falsch macht, dann sind wir natürlich schon im Bereich der Persönlichkeitsrechtsverletzung, weil das verstößt gegen die allgemeine Handlungsfreiheit und das wäre zu weit gehen. Also die Überwachung als solche optisch, natürlich mit den Augen, ist datenschutzrechtlich noch neutral. In dem Moment, wo ich sozusagen das andere Extrem habe, ich habe eine Aufzeichnung per Kamera, dann gelten schon wieder ganz andere Dinge, weil da greift der Aspekt des Persönlichkeitsrechts, das Recht am eigenen Bild und das Recht am gesprochenen Wort, die jedem Arbeitnehmer auch im Arbeitsverhältnis zustehen. Das heißt, es sind dann Kriterien beispielsweise, arbeitet man irgendwo mit gefährlichen Maschinen, wo vielleicht Explosionsgefahr besteht, wo es um chemische Substanzen geht, wo es darum geht, auch zur eigenen Sicherheit des Arbeitnehmers dann zu überwachen, um zu gucken, okay, was macht er falsch? Oder wenn irgendetwas passiert, was der Arbeitnehmer nicht beeinflussen kann, wie kann man sofort dann Hilfe holen? Ne? Das ist ja dann mit uns eine Situation vergleichbar. Dann spielen da Punkte rein, wie wird es nur 1:1 gefilmt, jetzt von der Überwachung vor Ort zur Sicherheit des Arbeitnehmers, oder wird es aufgezeichnet und irgendwo gespeichert? Kann man da zum späteren Zeitpunkt noch darauf zugreifen oder nicht? Das ist auch aus datenschutzrechtlicher Sicht ein ganz, ganz großes Thema. Dann ist auch die Frage, wo findet die Überwachung statt? Also ist das in einem Bereich, der auch öffentlich zugänglich ist, vielleicht an Versicherung oder einer Bank oder dergleichen, oder sind es irgendwie die Räume im Backoffice? Dann ist das Ganze heimlich. Also wissen die Arbeitnehmer nichts davon, dann gibt es natürlich ganz, ganz, ganz enge Grenzen. Das ist dann nur zur Aufdeckung von Straftaten, die der Arbeitgeber tatsächlich ganz, 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 ganz gesicherte Informationen hat oder einen ganz dringenden Verdacht hat. Mhm. Aber Straftaten kann man in Ausnahmefällen heimlich überwachen. Ansonsten grundsätzlich nicht.
Ne? Das ist vermutlich so der einzige Fall, ne?
Das ist der einzige Fall. Und ansonsten grundsätzlich immer offen und dann auch immer überlegen, okay, worum geht's mir denn? Will ich wirklich die Arbeitnehmer rundum überwachen, oder kann ich den gleichen Zweck gerade bei dem IWS, kann ich das auch damit erreichen, dass ich einfach nur stichprobenartig das mache, dass ich vielleicht ab und zu mal laufen lasse, oder lösche ich das sofort wieder? Kann ich die Gesichter in irgendeiner Form verpixeln oder so? Das sind Dinge, die da reinspielen. Ja? Also wenn jetzt beispielsweise auf einer Baustelle ein Arbeitgeber die Helmpflicht überwachen möchte, weil er von einem Subunternehmer gehört hat, dass mehrfach Helme nicht getragen worden sind. Und dann natürlich die Möglichkeit, dass er entweder sein Polier sagt, pass mal auf, guck mal, ob die Jungs wirklich die Helme tragen. Das wäre neutral und völlig in Ordnung. Wenn der Polier dann eine Rückmeldung gibt und sagt, ja, ne, also 5 von 10 Leuten haben die Helme nicht getragen, und ich habe die aber sofort darauf angesprochen und die haben gesagt, ja, setz dich morgen auf. Völlig okay, das ist datenschutzrechtlich oder arbeitsrechtlich nicht zu beanstanden. Wenn er sich aber dafür entscheidet, dass er sagt, okay, dann soll ich mir jetzt große Mühe machen, ich baue einfach ein paar Kameras auf und gucken wir die an, was sie so machen. Und da wäre der Eingriff zu stark, ja, weil die Arbeitnehmer die ganze Zeit überwacht werden und damit auch andere Dinge aufgezeichnet werden. Und da muss man halt irgendwo immer einen Zwischenweg suchen.
Ja, wäre denn, Sie hatten jetzt gerade auch das Persönlichkeitsrecht nochmal angesprochen, kann denn dieses Persönlichkeitsrecht auch eingeschränkt werden im Rahmen einer natürlichen Beobachtung? Also wäre das ein bisschen das Beispiel vom Anfang, oder gibt es noch ein bisschen auch was dazwischen? Zwischen, ich sag mal, die Führungskraft läuft jetzt hinter dem Mitarbeiter her und dokumentiert alles, was er macht. Das wäre ja eine Einschränkung des Persönlichkeitsrechts, nehme ich an. Ne? Und dem, was irgendwie auch geht, also sag mal, beobachten in einem normalen Kontext, Arbeitskontext, ist ja okay, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Und gibt es irgendwie wo was dazwischen, wo auch die Wahrung des Persönlichkeitsrechts aufhört oder berücksichtigt werden muss?
Also was jetzt okay wäre, meinen Sie? Was
Wo ist die Grenze?
Also alles was was sozusagen dazwischen liegt, was ich gerade gesagt habe, ist sich möglich, wenn man immer sozusagen die von der Prämisse ausgeht, es muss das, entschuldigen Sie, das mildeste oder schonendste Mittel sein. Also wichtig ist, dass der Arbeitgeber sich zum Arbeitsschutz bekennt. Also dass das nicht nur irgendein Konzept ist, das in der Schublade liegt, sondern er muss es halt vorleben. Das schreibt der Gesetzgeber auch vor. Ja, er muss für eine geeignete Organisation sorgen und die erforderlichen Mittel bereitstellen. So. BBS ist eine anerkannte Methode, um die Sicherheit zu gewährleisten. So, wenn das erstmal die große Prämisse ist und man sich dann überlegt, okay, wo haben wir in welchen Bereichen gefahrgeneigte Tätigkeit, also ähnlich, ne, können wir aus der Gefährdungsbeurteilung dann nehmen, wo entstehen Gefahren, wie können wir sozusagen, oder wo gab es beinahe Unfälle, wie können wir da rangehen? Und wenn man dann sagt, okay, wir können beobachten, wir können darauf ansprechen, wir können positiv einwirken, wir können aber auch negativ einwirken. Das Ganze ist sozusagen vorab kommuniziert und wird von der Arbeitgeberseite, von der Geschäftsleitung auch ernst genommen. Dann kann man natürlich Verstöße wie auftreten, kommentieren und auch dokumentieren. Ja, man kann sozusagen auch sagen, wir machen jetzt mal eine stichprobenartige Kontrolle und nehmen uns jetzt mal 3 Stunden und gucken uns sozusagen an, was die Leute machen. Ja. Kann man möglicherweise dann erstmal auch hinterher anonymisieren, dass man jetzt nicht einzelne rauspickt und sagt, okay, der und der und der, das waren jetzt die schwarzen Schafe und pinnt das irgendwann ins schwarze Brett oder ins Internet oder wo auch immer, sondern einfach nur erstmal, also anonymisieren ist dann natürlich da auch ein ganz, ganz großes Thema, wenn es nur darum geht, ich will erstmal erfassen, wo sind die Gefahrenquellen. Ja, da muss ich ja die Leute nicht mit Namen nennen und irgendwie Brandmarken oder dergleichen, sondern ich kann ja erstmal sozusagen die in Anführungsstrichen statistischen Daten ergeben. Und dann kann ich im weiteren Schritt gehen, okay, dann beobachte ich, spreche drauf an, direkt mache vielleicht auch eine kleine Notiz in der Personalakte, verbinde das mit einer erneuten Unterweisung dann ist gut. Und wenn das dann beim nächsten Mal immer noch nicht klappt, dann kann man halt möglicherweise auch zu arbeitsrechtlichen Mitteln greifen und abmahnen. Aber es kommt sozusagen, also vieles ist möglich. Man muss eher sozusagen die äußere Grenze sozusagen in Betracht oder immer vor Augen haben. Keine Totalüberwachung, ja. Grundsätzlich keine heimliche Überwachung, nur in absoluten Ausnahmen. Und bei Kameraüberwachung vorsichtig und akustische Überwachung, gut, das bringt dann auch nichts, aber ne, weil das direkt angesprochene Wort ist halt sozusagen noch stärker geschützt als das direkt beim eigenen Bild.
Echt? Okay, das wusste ich auch gar nicht. Aber den Punkt, den Sie jetzt eben nochmal angesprochen haben, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wenn man jetzt untereinander beobachtet in einem Team, dass da nicht Hans Hubert rausgepickt wird und auch schon mit Hans Hubert hat wieder den Helm nicht getragen, ne, dass sich sowas eben auch in der Dokumentation wiederfindet, sondern dass man sich dann eher auf die statistischen Kenngrößen bezieht, ne? Also wie groß ist der Anteil?
So kann man ja anfangen, ne? So kann man anfangen. Wenn jetzt jemand sich sozusagen ständig Arbeitsweisungen widersetzt, dann muss man dem ja irgendwann beikommen und dann muss man dem Kind ja auch einen Namen geben sozusagen. Ja. Ne? Samthandschuhe reichen ja irgendwann nicht mehr. Ne? Aber man muss halt immer, also man fragt sozusagen aus rechtlicher Sicht immer erst nach dem Zweck. Was will ich erreichen? Und dann guckt man im zweiten Schritt, was ist das geeignete Mittel, um das zu erreichen? Und ist dieses Mittel erforderlich und auch angemessen? Ja, gibt es ein milderes Mittel, mit dem ich eigentlich zu dem gleichen Zweck komme, den ich erreichen will? Wenn es das Mittel nämlich gibt, dann ist die ganze Geschichte nicht mehr verhältnismäßig und dann ist sie recht zu.
Ja, gibt's zu diesem Thema Rechtsprechungen?
Es gibt Rechtsprechungen, also zur Beobachtung insoweit nicht. Es gibt natürlich zur Arbeitnehmerüberwachung gibt es Rechtsprechungen, also insbesondere zur Videoüberwachung gibt es Rechtsprechungen. Da ist es halt so, dass, wie gesagt, zur Aufdeckung von Straftaten, das grundsätzlich nur erlaubt ist, wenn ein dringender Tatverdacht, genau, das kann man durchaus sagen, schon besteht. Es gibt Rechtsprechung, dass, es gab mal einen Versicherungskonzern, der hat eine sogenannte Keylogger-Software eingerichtet oder einrichten lassen, weil er sozusagen gucken wollte, wie lange die Beschäftigten dann am Rechner sitzen und was die alles so machen. Das,
ja, ne, alles nachverfolgen kann man damit, ne?
Eine Geschichte war, das ist natürlich eigentlich der Leistungserfassungskrise. Und damit eine Totalüberwachung war. Und damit hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, nee, das geht nicht. Ansonsten ist es immer wieder, eine Frage, also klar, Videoüberwachung, wenn irgendwas festgehalten wird, heimlich oder nicht heimlich, das, was ich schon gesagt habe, es kommt immer auf den Einzelfall.
Ja, okay. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz auch zusammenfassen. Also das steckt jetzt schon überall so ein bisschen drin. Was ist denn für die Unternehmen, die sich jetzt auch mit der BBS-Einführung beschäftigen, was sind denn so aus Ihrer Sicht die wichtigen Punkte, die es einfach da zu beachten gilt? Gerade auch in der Kommunikation Richtung Führungskräfte, Richtung Mitarbeiter, um da auch als Arbeitgeber rechtlich sauber zu sein.
Ja, genau, da steckt so ein bisschen schon in den ganzen Antworten, die ich gegeben habe, drin. Also erstmal ist ganz wichtig ein Bekenntnis des Arbeitgebers zum Arbeitsschutz. Das heißt, Ja, man sagt es auch im Compliance-Bereich Tone from the Top, oder man kann es negativ sagen, der Fisch stinkt vom Kopf her, ne? Wenn man es halt, wenn auf Geschäftsleitungsebene der Arbeitsschutz nicht ernst genommen wird, wie soll er dann auf der mittleren oder unteren Ebene bei den ausführenden Mitarbeitern ernst genommen werden? Ne? Das bringt nichts. Das heißt, man muss sich ganz klar dazu bekennen. Man muss ein Konzept erstellen, wo will ich hin? Wo sehen wir die Schwierigkeiten? Wie können wir denen begegnen? Dann sollte man sich natürlich einen Datenschutzbeauftragten mit uns holen. Und klar, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, denke ich mal, sowieso. Ja, um die notwendigen Maßnahmen natürlich auch arbeitsschutzrechtlich bewerten zu können. Und dann gilt die alte Prämisse, wer schreibt, der bleibt. Denn wenn das Ganze jetzt irgendwann mal möglicherweise beim Landesdatenschutzbeauftragten landet oder vielleicht auch beim Arbeitsgericht. Und man kann dann aber präsentieren und sagt, okay, wir haben uns die Gedanken gemacht und wir haben zwischen den einzelnen Mitteln abgewogen. Können wir nur eine Beobachtung machen? Das reicht möglicherweise nicht aus, weil die Tätigkeit zu gefährlich ist. Dann haben wir uns überlegt, Maßnahme B, C zu machen. Videoaufnahmen haben wir auch gesagt, geht nicht. Aber die Maßnahme B, die ist genau richtig. Und aus den und den Gründen, und die halten wir für verhältnismäßig. Und macht das stichpunktartig in das Konzept, schreibt man das rein. Und lebt das auch. Ja, dann ist man auf der ziemlich sicheren Seite, denn eine Bewertung, eine rechtliche Bewertung, Sie kennen den alten Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen. Ja, das ist in der juristischen Praxis noch viel schlimmer. Man kann letztendlich alles vertreten, man muss es nur logisch begründen können. Ja. Aber dann ist man in der Regel auch schon sozusagen, also ja, viel besser gewappnet, auch wenn irgendwann mal der Staatsanwalt vor der Tür steht, weil es einen Arbeitsunfall möglicherweise gegeben hat. Und dann sieht man, okay, es gibt ein Konzept. Und wir haben es gelebt. Und das war jetzt ein Ausreißer. Oder okay, man kann es möglicherweise auch anders bewerten, aber wir haben uns die Gedanken gemacht. Dann ist man rechtlich schon auf der sehr sicheren Seite.
Ja, okay. Na super. Ich glaube, das bringt immer so ein bisschen Licht ins Dunkle, gerade auch, und vor allen Dingen auch die rechtliche Perspektive mal auf das Thema beobachten. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und sich vor allen Dingen auch mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es ist etwas, was, glaube ich, schon auch immer mehr ein Thema wird. Sind noch nicht alle Unternehmen so weit, dass sie sich auch mit Behavior-Based Safety-Konzepten auseinandersetzen. Aber ich glaube, da kommt das ein oder andere in den nächsten paar Jahren auch noch mit hinzu. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gern. Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen.